Das ist ohne Kamera ist es lebensgefährlich, mit Kamera ist es tödlich. Wir versuchen sein Stück und wenn es nicht geht, geht's nicht.
Ja, aber dann sag das bitte auch.
Das nehme ich dir jetzt persönlich übel. Wirklich. Das nehme ich dir persönlich übel.
Kurze Entwarnung, alle sind heil wieder da und sie mögen sich auch noch. Aber was wir hier hören, ist das Team rund um meinen Kollegen Tim Grübel und dem ist etwas Unglaubliches gelungen. Der ist mit seinem Team an den entlegensten Ort der Welt gereist, eine winzige Insel mitten im Südpazifik. Der Trip war, wie man hört, alles andere als einfach. Und mit entlegen meine ich wirklich entlegen. Denn die nächsten Menschen von diesem Ort aus, das sind die Astronauten auf der ISS. Was Tim und sein Team dort erlebt haben, das erzählt er mir und euch jetzt.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen weltweit. Und ich freue mich total, weil ich habe heute den lieben Tim hier, Tim Grübel. Und der hat, finde ich, die abgefahrenste Reise gemacht, von der ich bisher gehört habe. Und ich bin froh, dass er auch wieder heil zurückgekommen ist. Tim, hi, guten Morgen.
Hi, danke für die Einladung.
Magst du uns mal erzählen, wo es dich hin verschlagen hat?
Ja, ich war am entlegensten Ort der Welt, auf der kleinen Vulkaninsel Pitcairn Island, mitten im Pazifik.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also was heißt die entlegenste Insel der Welt?
Na, du musst dir vorstellen, der Pazifik ist ja der größte Ozean der Welt. Und genau in der Mitte liegt eine kleine Insel, 5400 Kilometer zwischen Chile und Neuseeland entfernt. Drumherum ist nichts. Und das ist der Vulkan Pitcairn Island.
Und also ehrlicherweise habe ich von dieser Insel noch nie gehört, was ich krass finde, weil ich immer so das Gefühl habe, eigentlich hat man von allen entlegenen Ecken dann doch irgendwie, also gerade in unserem Beruf, dann irgendwann mal gehört. Aber diese Geschichte kannte ich überhaupt nicht. Weißt du, warum man das nicht auf der Schleuder hat, dass es da noch eine Insel gibt?
Warum das so ist, weiß ich nicht, aber mir ging es genauso. Also ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, was Pitcairn ist und dass es da überhaupt eine Insel gibt, wo tatsächlich auch noch Menschen leben. Also da leben 30 Menschen auf diesem kleinen Vulkan. Und als ich davon gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, die Geschichte müssen wir eigentlich erzählen.
Okay, und da bist du irgendwie hingefahren, ja auch nicht alleine, sondern du warst ja mit deinem Team unterwegs. Wie ging das los? Wo fängt dein persönliches Abenteuer in der Geschichte quasi an?
Das beginnt eigentlich schon ein Jahr früher. Ich habe für Galileo einen Film gemacht über das einsamste Haus der Welt in Island, auf einem kleinen Brocken. Und das hat mir so gut gefallen und das hat so gut funktioniert, dass ich mir gedacht habe, hey, wir sollten eigentlich eine Schippe draufsetzen.
Noch einsamere Orte finden.
Noch einsamere Orte finden, weil die Erzählweise total interessant ist. Und habe mir dann gedacht, ich möchte tatsächlich zum entlegensten Ort der Welt und habe dann ein bisschen recherchiert und eben Pitcairn Island gefunden und mich ein bisschen genauer eingelesen und wusste dann relativ schnell, ich möchte da unbedingt hin. Habe mir ein Team geschnappt, mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, wo ich weiß, die sind auch bereit, so ein Abenteuer zu machen. Und dann standen wir erstmal vor einem weißen Blatt, weil, wie gesagt, ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, was Pitcairn ist und vor allem, wie wir da hinkommen.
Und wie seid ihr denn dann hingekommen? Weil ich glaube, das war eine längere Geschichte, oder?
Das war eine sehr lange Geschichte. Also man muss sagen, wir haben diesen Film, den wir ja letztendlich produzieren, sehr, sehr lange geplant. Und eine kleine Vulkaninsel mitten im Meer, da kommst du nicht so einfach hin. Da gibt es natürlich keinen Flughafen. Also das wäre natürlich das Einfachste zu sagen, wir nehmen ein Flugzeug und fliegen hin. Das ging nicht. Heißt, wir haben uns dann verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie wir zu diesem Vulkan letztendlich kommen können. Und glücklicherweise hat dann im ersten Moment Geld auch keine Rolle gespielt, sondern wir haben wirklich groß gedacht und haben gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir uns ein Wasserflugzeug chartern? Wir chartern uns jemanden, der uns mit diesem Wasserflugzeug hinfliegt, da landet und dann irgendwann wieder abholt. Ist gescheitert, weil der Wellengang rund um diesen Vulkan dermaßen hoch ist und die See tatsächlich sehr rau, dass ein Flugzeug da weder landen noch starten könnte. Heißt, das war weg. Die nächste Möglichkeit war, wir könnten ja einen Helikopter chartern und einfach von der nächstgelegenen Insel dann mit diesem Helikopter hinfliegen und dann auch wieder zurück. Geht aber nicht, weil die Reichweite viel zu
weit,
groß
oder?
Ist. Ja. Und selbst wenn wir hinkommen würden, würden wir auf dieser Insel sein und der Helikopter könnte nicht wieder tanken und wir wären da auch irgendwie die ganze Zeit gefangen. Und wir hatten dann letztendlich nur eine einzige Möglichkeit. Und die hört sich total verrückt an und sie war auch total verrückt. Wir sind mit einem Containerschiff gefahren und sind mit einem Containerschiff an dieser Insel vorbeigefahren und die haben uns dann abgesetzt.
Mhm. Also ich muss es jetzt gerade mal kurz irgendwie selber kapieren. Das heißt, es gibt einen Ort mitten im Pazifik, da leben Menschen, da kommt man mit keinem normalen Verkehrsmittel hin. Die haben aber in irgendeiner Form, stehen sie ja in Kontakt mit dem Rest der Welt oder nicht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Sie stehen schon in Kontakt mit dem Rest der Welt, weil die Regierung da tatsächlich auch Internet hat. So hat man mir das auch zumindest davor erzählt. Wie gut dieses Internet funktioniert, da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zurück. Aber für uns war die Reise eben, damit man das mal ein bisschen nachvollziehen kann, wir sind ja von München sind wir losgeflogen nach Paris. Mhm. Von Paris sind wir weitergeflogen nach Los Angeles. Mhm. Von Los Angeles sind wir weitergeflogen nach Tahiti in Französisch-Polynesien.
Und das ist ja eigentlich schon komplett in the middle of nowhere, ne?
Genau. Und da war dann quasi der Startpunkt auch unseres Drehs, wo wir gesagt haben, wir sind im absoluten Paradies, im Südseeparadies und da beginnt letztendlich unsere Reise, nachdem wir schon eigentlich um die ganze Welt geflogen sind. Mhm. Und dann mussten wir auf ein kleines Atoll fliegen, zum entlegensten Flughafen der Welt. Mangareva heißt er. Mangareva besteht tatsächlich nur aus einer Landebahn. Das ist ein kleines Atoll, da gibt es nichts. Und einmal die Woche geht ein Flug von Tahiti nach Mangareva, um Tiefseeperlen abzuholen, weil dieses Mangareva ist bekannt dafür, dass es da Tiefseeperlen gibt und dass die quasi dann in die Zivilisation gebracht werden. Und wir sind dann auf Mangareva angekommen, an diesem entlegensten Flughafen der Welt, sind dann begrüßt worden von einem, vom Flughafenchef, der in Flipflops quasi unsere Koffer ausgetragen hat. Da gibt's auch keine Sicherheitskontrollen oder so. Da gehst du einfach, setzt dich ins Flugzeug rein und fliegst halt einfach hin. Und dann waren wir tatsächlich am Ende der Zivilisation und die richtige Reise hat erst in dem Moment begonnen.
Okay, das heißt, da hört jede Infrastruktur, wie wir sie kennen, auf.
Genau. Ab da kannst du auch nicht mehr weiterfliegen.
Und wie ging es dann für euch weiter? Du hast schon mal das Stichwort Containerschiff genannt, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man auf Booking oder sonst wo sagt, ich nehme den Platz auf dem Containerschiff. Wie funktioniert das denn?
Da hatten wir Glück, weil dieses Containerschiff, Silver Supporter heißt das, das fährt viermal im Jahr an Pitcairn vorbei, um die Menschen dort mit überlebenswichtigen Gütern zu versorgen.
Ah, okay.
Und wir haben denen sehr viel Geld gezahlt, damit sie uns mitnehmen.
Es klingt jetzt so, als würden wir für alles immer wahnsinnig viel Geld zahlen.
Nein, aber es ist total nachvollziehbar, weil dieses Containerschiff ist eben dafür da, um vor allem diese Güter dahin hinzubringen und nicht um irgendwelche Journalisten und
Medienfuzzis Filmemacher durch die Gegend zu
schippern. Genau. Und Die haben auf uns gewartet. Also wie gesagt, Mangareva, kleines Atoll, da gibt's nichts. Das heißt, du findest dich relativ schnell. haben auf uns gewartet und dann sind wir mit so einem kleinen Beiboot sind wir dann zu dem Containerschiff hingefahren. Das ist ein kleines Containerschiff in quietschrot und wir sind hingefahren und haben so gedacht, was machen wir hier? Das war wirklich so ein Moment. So muss das wirklich sein.
Ernsthaft? Aber ja. Also ich stelle mir jetzt ein Containerschiff jetzt nicht gerade gemütlich vor, aber sehr groß und sehr sicher, würde ich jetzt, wäre jetzt immer so meine Assoziation.
Haben wir auch gedacht.
Was nicht?
Haben wir gehofft. Nein, es war deutlich kleiner, als wir es uns vorgestellt hatten. Klar, bei so wenig Menschen auf einer Insel brauchst du auch nicht so viele Container.
Die fahren wirklich nur dafür, die fahren da nicht zufällig quasi dran vorbei nach, weiß ich nicht, Australien oder Südamerika, je nachdem welche Richtung, sondern
Die fahren tatsächlich nur dafür.
Genau. Ah ja, krass, okay.
Und ein sehr kleines, sehr altes Containerschiff. Und als wir da hingefahren sind, wir waren natürlich noch voller Adrenalin und haben uns total auf die Reise gefreut. Aber es ist schon ein bisschen mulmig zumute. Gerade wenn du weißt, wo dieses Pitcairn ist, mitten im Nirgendwo und drumherum ist nichts.
Nur Wasser.
Und wir sind dann losgefahren und waren, wie gesagt, noch voller Adrenalin. Und wenn man sich den Südpazifik anguckt, da kann es auch mal ganz schnell zu Wetterwechseln kommen. Also das Wetter kann auch wirklich rau werden. Das heißt, wir mussten am Anfang ein Sicherheitsbriefing machen mit dem ersten Offizier Ryan, der uns quasi erstmal gesagt hat, was kann passieren, was müsst ihr dann machen. Und der hat uns am Anfang eine Geschichte erzählt, von einem Crewmitglied, von einem Kollegen von ihm, der vor kurzem, also kurz bevor wir gedreht haben, von Bord geschleudert worden ist.
Bitte?
Bei einem Sturm.
Ach, wie krass.
Und die Geschichte hat er uns erzählt, er hat gesagt, sie haben es erst nach 4 Stunden gemerkt. Nach 8 Stunden haben sie irgendwie versucht, einen Punkt zu finden, wo sie ihn verloren haben
könnten.
Oh Gott, und dann haben sie ihn letztendlich nach 36 Stunden gefunden.
Lebend.
Lebend. Und sie sagen, es ist the miracle of Pitcairn, also das Wunder von Pitcairn. Und da haben wir uns auch gedacht, so, oh, dann, wir hatten ja schon dieses Gefühl, ha, muss das sein? Dann erzählt uns Ryan diese Geschichte. Dann haben wir uns gedacht, okay, schwierig.
Wir bleiben unter Deck, habt ihr euch dann gedacht.
Das war die wichtigste Regel. Deswegen hat er uns diese Geschichte erzählt. Das hat er uns auch danach gesagt. Er sagt, ich will euch keine Angst machen, indem ich euch die Geschichte erzähle. Aber sowas kann hier halt passieren. Und deswegen ist die wichtigste Regel, sobald das Wetter kippt, müssen alle sofort unter Deck. Niemand darf mehr draußen sein. Und so wie es das Schicksal möchte,
kippte das Wetter. Oh Scheiße.
Und das war, ja, wir sind dann unter Deck gegangen und vor der Reise mussten wir uns verpflichten, starke Medikamente gegen Seekrankheit mitzunehmen. Und ich habe gedacht, das ist übertrieben. Und als wir in dieses Schiff reingekommen sind und gesehen haben, dass überall große Container, also große Ampullen mit Seekrankheitsmedikamenten rumstanden, überall standen Eimer mit For Emergency Seasickness.
Also, um reinzukotzen quasi auf
genau.
Deutsch.
Genau, aber die waren überall. Und dann haben wir gedacht, oh Gott. Um Gottes Willen. Also kann es wirklich so schlimm sein? Und ich erinnere mich, ich bin ja nicht alleine dorthin gefahren, sondern mit meinen Kollegen Daniel und Tim. Und wir saßen abends bei diesem etwas stürmischen Wetter noch beim Essen. Und dann gab es einen Moment, wo bei mir irgendwas im Gehirn Klick gemacht hat. Und ich mir gedacht habe, oh, ich sehe jetzt überhaupt nichts mehr. Und man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ich bin dann relativ schnell in meine Kabine gegangen, die ganz unten war, und habe mir meine Medikamente gegen Seekrankheit geholt und habe die genommen. Die beiden anderen haben es auch dann genommen. Und dann ist etwas passiert, was ich bis jetzt nicht beschreiben kann. Ich kann mich an einen bestimmten Moment in dieser Reise nicht erinnern. Ich erinnere mich nur daran, wie ich wieder unten im Gang von meiner Kabine bin. Die Zwischenzeit, was da passiert ist, ob wir uns verabschiedet haben, also Daniel, Tim und ich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und ich bin, ich sehe mich noch, wie ich durch diesen Gang gehe, überhaupt, also komplett schwindelig. Du weißt nicht, wo oben und unten ist. Mhm. Und ich mich einfach nur in meine Kajüte gelegt habe. Und dann, ich habe so ein paar Aufsager versucht noch zu machen für unseren Film und irgendwie noch die Kamera irgendwo aufzustellen. Und als ich mir die im Nachhinein angeguckt habe, habe ich mich unfassbar erschrocken, weil ich habe irgendwas geredet. Ich habe mittendrin bin ich abgebrochen und ich kann mich nicht dran erinnern. Und das Einzige, was hilft, ist, dass du auf dem Rücken liegst und nach oben guckst. Und es gibt so einen Spruch, der heißt, wenn du seekrank bist, dann hast du Angst, dass du stirbst. Wenn du wirklich seekrank bist, dann hast du sogar Angst, dass du am Leben bleibst.
Dass du das weiter durchmachen musst.
Dass du das weiter durchmachst. Und es war genau so. Es war tatsächlich eine der schlimmsten Nächte in meinem Leben. Und mir läuft es heute noch wirklich eiskalt den Rücken runter, wenn ich daran denke.
Und wie krass. Das ist ja eigentlich jetzt eigentlich nur ein total kleiner Nebeneffekt von deiner eigentlichen Reise sozusagen. Ja. Bist du vorher schon mal auf dem Schiff gewesen?
Ja.
Also wusstest du, dass du da vielleicht ein bisschen anfällig für bist oder?
Nein, überhaupt nicht. Und mein Team auch. Mein Kollege Tim hat davor 6 Wochen lang auf einem Forschungsschiff gedreht und hat 6 Wochen auf einem Schiff gelebt und hat dann natürlich gesagt, ich bin da überhaupt nicht anfällig
für. Problem,
wir drehen da und alles ist gut.
Ja.
Und denen ging's, dem Daniel auch, denen ging's so schlecht. Also denen ging's fast noch schlechter als mir.
Ach krass.
Und
also Daniel weiß ich auch, der hat auch schon auf Containerschiffen mehrfach, glaube ich, gedreht.
Daniel,
auch mit übernachten und länger draufbleiben und so. Aber das war.
Daniel hat auch seine Kamera, also Daniel ist der Kameramann, hat er nicht in die Hand genommen. Weil es ging nicht.
Es ging nicht.
Und da haben wir uns in dem Moment wirklich oder ich habe mich persönlich gefragt, ob es das alles wirklich wert ist. Aber das ist so ein Punkt, kannst du dich fragen, aber du kannst natürlich am Ende nicht mehr umdrehen. Ja. So, du bist ja jetzt drin.
Sehr schön, dass du dich das fragst, aber du musst ja jetzt trotzdem weiterfahren.
Ja.
Oh, krass.
Und das ist so ein Moment, auch jetzt, wo wir drüber reden, kommen so diese ganzen Erinnerungen hoch, auch die Gerüche. Es riecht auf so einem Containerschiff extrem nach Diesel.
Mm.
Gerade wenn man ganz unten ist und dieses Schiff, das bewegt sich auf und ab, hoch und runter, weiß nicht, wo oben und unten ist. Und das war unfassbar, wirklich. Und wir sind, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir sind 3 Tage mit diesem Containerschiff unterwegs.
Aber hört es denn dann irgendwann auf? Also macht der Körper irgendwann den Schritt, wo er sich dann so dran gewöhnt hat, dass es aufhört?
Das hat man uns davor auch gesagt, weil wir haben, also klar, wenn man uns sagt, wir müssen starke Medikamente gegen Seekrankheiten mitnehmen, haben wir natürlich im Vorfeld auch Gespräche mit Ärzten und mit Sicherheitsmenschen und die haben uns gesagt, irgendwann fängt der Körper an, sich daran zu gewöhnen.
Mhm.
Bei uns war es nicht so.
Oh Gott, ja. Es tut mir leid.
No, danke.
Okay, aber ihr seid ja dann irgendwann doch, also war, irgendwann war die Containerreise ja dann geschafft sozusagen und euer eigentlicher Auftrag lag vor euch, oder?
Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, weil wir sind mitten in der Nacht angekommen,
mhm.
Vor Pitcairn, vor der entlegensten Insel der Welt. Und am nächsten Morgen sind wir rausgegangen und haben diese Insel gesehen.
Mhm.
Und das war ein unfassbar schöner Moment, weil wir gesehen haben, hey, diese Reise, wir waren zu dem Zeitpunkt schon eine Woche unterwegs. Wir haben
Wahnsinn.
Eine Woche gebraucht, um da hinzukommen. Und dann waren wir da.
In meiner naiven Vorstellung ist es schon so, dass alle Orte auf der Welt irgendwie grob miteinander verbunden sind, ja. Also dass ich meine, wir waren ja mit Galileo wirklich schon eigentlich überall, ja. Aber dass ihr nach nicht von Tahiti, sondern von dem Atoll aus, von dem ich den Namen vergessen habe, wie hieß es?
Mangareva.
Nochmal 3 volle Schiffstage gefahren seid.
Ja.
Abgefahren.
Ja.
Okay. Dann, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, die Insel liegt vor euch.
Die Insel liegt vor uns. Das Problem ist, so eine kleine Insel hat natürlich keinen Hafen, wo dieses Schiff festmachen könnte. Und wir standen dann an der Reling und Ryan, der Sicherheitsoffizier, der schon gelacht hat, weil er uns das erste Mal nach 3 Tagen wieder gesehen hat, alle kreidebleich, nichts gegessen, nichts getrunken. Er so, geht's euch gut? Und den haben wir gefragt, du, was passiert denn jetzt? Was machen wir jetzt? Wie kommen wir auf diese Insel? Und dann sagt er, ja, jetzt sollten gleich die Einheimischen mit ihrem Boot, mit ihrer selbstgebauten Nussschale hier ankommen. Die fahren dann ganz nah an das Containerschiff ran und dann klettert ihr eine Leiter runter. Und dann sage ich nur, du, Ryan, ist das sicher? Und dann schaut er nur so an dem Containerschiff runter und sagt, ja, keine Ahnung, werdet ihr schon überleben. Und, und das war dann so, okay, cool. Und ja, dann sind wir diese Leiter runtergeklettert und ich glaube, das können wir uns mal anhören.
Oh, just like climbing on the ladders.
Ja. Yeah.
Just turn around. Hold on the roof. Aber ich sag, Scheißdreck dagegen.
Ich hatte selten in meinem Leben so Schiss. Ehrlich zu sagen. Ich bin froh, dass ich auf diesen Scheiß cool.
Da wurde also extrem viel, es wurde viel geschrien, es war viel Wind dabei. Und wir sind diese Leiter runtergeklettert, die nicht so wirklich sicher aussah. Und unten standen die Einheimischen auf diesem Boot. Das musst du dir vorstellen, der Wellengang geht auf und ab. Wenn du einen falschen Schritt machst, wenn du einen falschen Schritt machst, fällst du genau zwischen das Containerschiff und dieses kleine Boot und es zerquetscht dich.
Oh Gott.
Und dann mussten wir mussten quasi in dem Moment, wenn sie gesagt haben, jetzt, mussten wir rückwärts zurückspringen in dieses Boot rein. Und da waren wir dann drin und das war jetzt gerade Daniel, den wir gehört haben, der auch, also ja, sehr aufgeregt war und wirklich auch gesagt hat: so, hey, jetzt sind wir endlich auf diesem Boot und schön, dass wir da sind. Aber das war.
Aber ich meine, das ist ja jetzt von normalen Menschen, der da runter muss, schon Hammer, aber ihr hattet ja wahrscheinlich auch jede Menge Equipment dabei, eine Kamera dabei. Ist das dann irgendwie runtergeseilt worden oder seid ihr mit dem Zeug gesprungen?
Die großen Sachen wurden runtergeseilt und die anderen, zum Beispiel diese sehr teure Kamera, ja. wurde einfach so runtergegeben und man hat dann auch in Daniels Gesicht gesehen, so bitte, bitte, geht diese Kamera jetzt nicht kaputt.
Stellt euch mal vor, in dem Moment geht die Kamera kaputt und ihr seid umsonst angereist.
Ja, dann hätten wir mit dem schönen Schiff nochmal zurückfahren können.
Oh Gott. Ja. Okay, aber ihr seid in dem Boot angekommen?
Wir sind in dem Boot angekommen und dieses Boot fährt dann zum... ja, zum Hafen kann man es nicht nennen, so der Anlegestelle, wo halt dieses kleine Boot hinfahren kann. Und da haben tatsächlich, und das war ein schöner Moment, alle Einheimischen auf uns gewartet. Und alle standen am Ufer, weil wir waren der erste Kontakt zur Außenwelt seit über 3 Monaten.
Wahnsinn.
Und die standen alle mit ganz großen Augen da, haben sich total gefreut, dass wir da sind, haben uns begrüßt am Ufer. Und da haben wir was bekommen und ich hab dir ein Mitbringsel
mitgebracht. Oh, guck mal, das hätte ich voll vergessen, das Mitbringsel. Cool, dass du drauf kommst, ja. Weil ich war jetzt schon so von der Geschichte gefesselt, dass ich es voll vergessen habe.
Das
hier,
ein sehr...
ein Schmuckstück ist es. Also das sieht aus, also es ist eine Kette, ne? Was ist das? Das ist kein Holz, das ist irgendeine Pflanze.
Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Ich habe es auch noch nie gesehen. Es ist ein bisschen sieht aus wie eine Perlenkette, ja. Aber es sind keine Perlen. Aber das ist auf jeden Fall das Begrüßungsgeschenk, was wir bekommen haben, als wir diese Insel betreten haben. Und das ist für mich ein total wichtiger Gegenstand eigentlich, weil es symbolisiert, dass wir es tatsächlich geschafft haben, zum entlegensten Ort der Welt zu kommen.
Und dass ihr vor allen Dingen auch am entlegensten Ort der Welt so freundlich begrüßt werdet. Oder? Also ihr habt euch wahrscheinlich dann schon sehr freundlich aufgenommen gefühlt, kann ich mir vorstellen.
Absolut. Und das war total wichtig, weil wir konnten ja diese Reise nicht vorbereiten. Also wenn du sagst, wir fahren mal eben zum entlegensten Ort der Welt und wir wollen ja da auch Geschichten erzählen, wir wollen Menschen kennenlernen, aber man weiß nicht, was uns da erwartet. Wir wissen nicht, wen treffen wir da, wir wissen nicht so wirklich, was erwartet uns da. Und dass wir da auch so freundlich begrüßt worden sind, war am Anfang total schön, weil wir gemerkt haben, die Leute haben Lust, uns ihre Welt zu zeigen. Und das war dann der Start auf Pitcairn.
Wie schön. Aber sag mal, wie habt ihr die denn überhaupt? Also irgendwie wussten sie ja, dass ihr kommt, aber du konntest jetzt keine E-Mail schreiben und sagen, hallo, ich bin der Tim und wir würden gerne den und den und den kennenlernen. Oder wie hat denn die also irgendwie müsst ihr ja vorkommuniziert haben.
Die Regierung hat ja, wie gesagt, Internet.
Ah, okay.
Heißt, es ist eine Mail. Also es gab einen Mailverkehr.
Ah, das ist dann doch, okay. Mhm.
Der war aber sehr, es war eigentlich, wir kommen, okay, aber okay. Nicht wirklich inhaltlich.
Okay.
Also wir konnten jetzt nicht sagen, hey, ich möchte mich mit dem und dem zu der Uhrzeit treffen und wir würden gerne das erfahren.
Ja.
Weil sie ja gesagt haben, so keine Ahnung, was an dem Tag ist. Weil vielleicht war davor ein Sturm und wir müssen unsere Hütten wieder neu aufbauen. Oder... wir müssen zum Fischen rausgehen. Wir können dir doch jetzt nicht sagen, dass wir an dem Tag was jetzt mit dir machen.
Pressetermin vereinbaren.
Ja, wir müssen das einfach spontan machen. Und am Anfang habe ich da ein bisschen mit gestruggelt, muss ich ehrlich sagen, weil ich schon jemand bin, der gerne Sachen auch vorbereitet. Im Endeffekt haben wir dann gesagt, wir lassen es auf uns zukommen und wir werden die Geschichten, die wir brauchen, auf dieser Insel finden. Und das haben wir dann noch.
Okay, das heißt, ihr wusstet aber, die freuen sich, dass ihr kommt. Das ist ja dann schon mal der wichtigste erste Schritt. Wer lebt da? Also ich hatte jetzt immer die ganze Zeit ehrlicherweise erstmal ein indigenes Volk so vor meinen inneren Augen, weil das, finde ich, hat man, wenn man von entlegenen Orten spricht, wo nie einer ist, so ungefähr. Aber ich glaube, das ist nicht so, ne?
Nein, das ist eine sehr berühmte und bekannte Geschichte, ehrlicherweise. Deswegen vielleicht, wenn ich sie dir jetzt erzähle, dann sagt dir Pitcairn vielleicht doch wieder was. Und zwar geht es um das Schiff HMS Bounty, heißt dieses Schiff.
Mhm.
Und ich kann mal ganz, ganz grob erzählen, im 1789, so ja, irgendwann darum, wurde Kapitän Bligh von Großbritannien quasi, hat den Auftrag bekommen, die Brotfrucht aus Tahiti zu holen. Eine Brotfrucht ist sowas wie eine Kartoffel, aber sehr nahrhaft, sehr günstig anzubauen und deswegen zu der Zeit total gefragt. Und deswegen ist er mit seinem Schiff und seiner Crew, HMS Bounty, nach Tahiti und hat da eben diese Brotfrucht angebaut und hat aber die Ureinwohner total ausgebeutet und auch als Sklaven genommen. Und auf der Rückreise, das ist natürlich so eine Seereise, war damals noch viel schwerer als unsere Reise. Da war Seekrankheit das kleinste Problem.
Mhm.
Da ist die Stimmung immer schlechter geworden auf diesem Schiff. Und die Moral der Crew ist immer weiter nach unten gegangen. Und als die Generäle dann auch noch nicht nur die Sklaven, die sie mitgenommen haben, sondern auch die einfachen Schiffsarbeiter immer schlechter behandelt haben, kam es dann zu einer Meuterei auf diesem Schiff. Mhm. Und zwar angeführt von Christian Fletcher. Und eine Meuterei kann man sich so vorstellen, man kapert das Schiff und die Generäle werden quasi, ja, verlieren dieses Schiff. Und diese Meute an Menschen haben sich dann die Generäle genommen, haben sie von Bord geschmissen und haben sie ihrem Schicksal überlassen. Aber jetzt war das Problem, dass sie mit diesem Boot, mit diesem Schiff natürlich nicht mehr nach England zurück konnten, weil Meuterei war damals das größte Verbrechen, was du begehen konntest und du würdest sofort mit der Todesstrafe belegt werden und auch auf jedem anderen Ort auf der Welt würde man nach dir suchen. Mhm. Und deswegen mussten sie einen Weg finden, wie sie vom Erdboden verschwinden. Und dann gab es einen riesengroßen Zufall. Die Ureinwohner, die sie ja auch mit an Bord hatten, haben dann auf die Karte geguckt, auf die Seekarte und haben gemerkt, dass eine kleine Insel nicht auf dieser Karte markiert ist. Was bedeutet, dass sie auf keiner anderen Karte markiert ist, weil sie einfach noch nicht entdeckt worden ist von den Europäern.
Okay, also das heißt, die selber wussten quasi von der Existenz dieser Insel und sie haben aber gesehen, auf den europäischen Seekarten ist sie nicht drauf.
Genau. Und dann haben sie gesagt, hey, das wäre doch eigentlich unser perfektes Versteck. Und Check. Das war der Vulkan Pitcairn Island.
Ach, krass.
Und da sind sie dann hingefahren mit ihrer HMS Bounty. Und haben diese Insel gefunden, haben gemerkt, ah, die ist grün, da könnten sie sich ein Leben vorstellen, sind quasi an Land gegangen. Und dann hat jemand entschieden, das Schiff zu verbrennen. Und
also Rückkehr ausgeschlossen.
Rückkehr ausgeschlossen. Und es war vor allem deswegen, weil dieser Pitcairn ist ein ganz kleiner Brocken. Und so ein Schiff daneben erkennst du super einfach.
Ach, ich
und deswegen
verstehe.
Haben sie gesagt, damit wir nicht gefunden werden und das wirklich minimieren, dieses Risiko, müssen wir dieses Schiff verbrennen. Was aber natürlich auch bedeutet, du wirst dein komplettes Leben lang auf dieser einsamen Insel verbringen. Und es war auch deswegen, dass niemand, wie du sagst, sich entscheiden konnte, hey, ich habe keine Lust mehr, ich gehe wieder zurück und das halt dann alle auffliegen. Ja, und dann haben sie sich eben entschieden, ihr Leben lang dort zu bleiben und haben sich kleine Hütten gebaut und wie es natürlich ist, wenn man in einer kleinen Gesellschaft ist, das funktioniert nicht lange.
Jetzt muss ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen.
Ja.
Also es waren auch Frauen auf dem Schiff, weil sonst wäre es ja eine schnelle Nummer geworden.
Ja, im Prinzip ist es so, dass die waren ja eine Zeit lang auf Tahiti und da haben sie ein schönes Leben geführt, als sie diese Brotfrucht angebaut haben und haben sich ganz viele verliebt und haben die mitgenommen. Und ja, und dann mussten sie ja eigentlich in ihr Leben nach England zurück. Da wollten sie aber gar nicht mehr zurück, weil sie ja ein schönes Leben in Tahiti hatten. Mhm. So Liebe ihres Lebens kennengelernt. Und ja, deswegen haben sie sich dann ein neues Leben starten.
Das klingt ja jetzt erstmal total romantisch. Und ehrlicherweise klingt es gar nicht wie eine echte Geschichte, sondern ein bisschen wie so eine Hollywood-Geschichte, so wenn du es so erzählst.
Genau, diese Geschichte ist dreimal in Hollywood verfilmt worden. Auch.
Warum habe ich das noch nie gesehen? Ich kannte sie nicht. Also für mich war es jetzt neu. Aber das heißt, du hast gerade schon gesagt, es hat nicht gut geendet. Das heißt,
ist Anarchie ausgebrochen.
Ja, verstehe.
Weil die sich gestritten haben um alles Mögliche, um Macht, um Partnerinnen auch. Das war ganz viel Eifersucht im Spiel und das ist dann damit geendet, dass die sich gegenseitig alle umgebracht haben.
Und, okay, aber irgendjemand muss übrig geblieben sein, weil sonst gäbe es keine
Leute
da.
Genau, ein einziger ist übrig geblieben, John Adams, der dann mit, ich kann dir nicht die genaue Zahl sagen, ich glaube es waren 10 Frauen und 23 Kinder, auf dieser Insel noch gelebt hat, bis sie dann letztendlich von einem amerikanischen Walfänger durch Zufall entdeckt worden ist. Und dadurch hat dann die Welt quasi davon erfahren, hat auch Großbritannien davon erfahren. Und seitdem ist diese Insel auch britisches Gebiet. Also wir sind offiziell in Großbritannien gewesen.
Ach, wie krass. Weil, wie hieß er, John Fletcher, ein...
Christian Fletcher.
Ein Engländer war, ja? Deswegen oder weil das die MS Bounty ein englisches Schiff war oder wie ist die Argumentation, dass es jetzt Großbritannien gehört?
Also,
oder weil Großbritannien gerne Inseln besitzt?
Dieser Fletcher, also ich sage immer Christian Fletcher, eigentlich ist es Fletcher Christian.
Okay.
Christian ist der Nachname, aber man sagt auch auf der Insel reden auch alle immer von Christian Fletcher. Also so ein bisschen der Nachname zuerst genannt und dann der Vorname. Aber
wie in
es ist,
Bayern.
Ja, so ungefähr. Mhm. Aber es ist Fletcher Christian und das siehst du heute auch, weil sehr, sehr viele haben den Nachnamen Christian.
Die sind
alles, also alle, die da heute noch leben, sind auch noch Nachfahren dieser Meuterer.
Die sind alle miteinander verwandt, Tim. Oh Gott. Okay, nee, aber erzähl erstmal weiter.
Das ist eine wichtige Frage. Es sind im Laufe der Zeit natürlich auch Menschen von außerhalb dahin gekommen. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass es eine inzestuöse Gesellschaft grundsätzlich ist, sondern das ist schon, da achtet man schon sehr drauf.
Ein bisschen Fremd-DNA schadet nie, ne?
Ja, das ja, glaube ich.
Okay, gut.
Ja,
ja. Also die gibt es. Schon mal, beruhigt mich jetzt schon mal.
Ja. Genau. Wo war ich?
Okay, aber ganz kurz. Also das heißt, wir sind in einer Insel mitten im Pazifik. Sonst wo. Ich habe irgendwie, du hattest, glaube ich, mal gesagt, die ISS ist näher als das nächste Land.
Genau. Also die nächsten Nachbarn sind die Astronauten auf der ISS.
Voll abgefahren.
Und
da sind jetzt aber quasi europäisch anmutende Menschen, also Nachfahren.
Ja, europäisch-polynesisch.
Ah, ja, genau, gemischt, genau. Ja, klar. Genau. Nee, stimmt, ja. Mhm.
Genau, und wir haben, also wir sind ja dann auf dieser Insel angekommen und wir mussten ja irgendwo wohnen.
Ja.
Und wir hatten mit der inoffiziellen Inselchefin Brenda eine 70-jährige, ganz kleine Frau. Mit der hatten wir den Kontakt ja auch von Anfang an und die hat uns quasi auch erlaubt, dort zu leben und zu drehen. Und die Einheimischen haben eine kleine Hütte gebaut für offizielle Besucher.
Mhm.
Waren natürlich lange keine offiziellen Besucher mehr da, das hat man auch gemerkt. Aber diese kleine Hütte, im Prinzip hast du alles, was du brauchst, um zu überleben. Strom bekommen sie über Solarenergie. Da gibt es relativ viel Sonne, deswegen ist das ganz schön. Und ansonsten, ja, hast du halt alles, was du brauchst auf der Insel. Also es gibt keine Süßwasserquelle. Was ich sehr krass fand, ehrlicherweise.
Voll. Damit habe ich jetzt festgerechnet, dass es irgendwie Süßwasser gibt.
Ich auch. Ich habe es auch erst auf der Insel dass es das nicht gibt. Aber sie sammeln Regenwasser. Die sammeln Regenwasser und es funktioniert. Ich habe mich auch gefragt, ob es funktionieren kann. Aber sie meinten, ihnen ist noch nie das Wasser ausgegangen.
Ja, offensichtlich schon.
Sie haben dann große Reservoirs, wo an jedem Haus, wo sie das Regenwasser sammeln und damit duschen sie, trinken das und ja.
Bereiten sie das irgendwie auf zum Trinken?
Ja, da ist so ein Filter.
Ah, okay.
Filter quasi verbaut. Mhm. Und im Prinzip sind wir dann da angekommen und was auch noch eine witzige Geschichte ist, wir mussten natürlich auch offiziell einreisen.
Mhm.
Und es gibt, da haben wir den seltensten Stempel der Welt in unseren Reisepass bekommen mit Pitcairn Island, wo wir auch gedacht haben, so, warum brauchst du das denn? Aber da hatten sie einfach da und haben gesagt, hier, ihr seid jetzt offiziell eingereist, welcome to Pitcairn Island und damit waren wir dann da.
Voll schön, den zu haben, oder?
Ja, total, ja, total.
Das ist schon cool.
Genau.
Und Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht jetzt dann euer Alltag auf dieser Insel aus? Wie lange wolltet ihr überhaupt bleiben? Wann?
Ja, knapp 2 Wochen.
Weil dann hätte euch das Containerschiff wieder abgeholt?
Ah. Hm. Genau.
Okay.
Und ganz am Anfang eigentlich, am ersten Tag noch, also wenn so ein deutsches Kamerateam dann auf einmal in dieser Insel, in dieser isolierten Gemeinde ist, dann erweckt es natürlich Aufmerksamkeit. Und einer, der uns besucht hat an unserer Hütte, war Ryan, der jüngste Pitcairner, 18 Jahre alt, und der hat davor mit der Außenwelt ehrlicherweise noch nicht so viel zu tun gehabt und auch so Menschen von außerhalb siehst du ja nicht so oft und deswegen war er total interessiert und total, hey, wie geht's euch, was macht ihr, darf ich euch was zeigen? Und der hat uns zum höchsten Punkt der Insel gefahren.
Eine Frage vorab, welche Sprache sprecht ihr miteinander in dem
Englisch.
Moment? Die sprechen alle Englisch.
Ja, Englisch. Die haben zwar eine eigene Sprache auch entwickelt über die Zeit, Pitcairn, aber sie sprechen auch alle normales Englisch.
Okay, genau. Also, ja, das ist ja sehr hilfreich dann.
Ja, das war gut.
Okay,
dann sind wir zu diesem höchsten Punkt gefahren. Also erstmal muss ich sagen, diese Insel ist wunderschön. Ich hätte sie mir niemals so schön vorgestellt. Es ist, überall sind Blumen, es ist grün, es ist einfach ein, ja, wie so ein Paradies mitten im Nirgendwo. Und die hat er uns so ein bisschen gezeigt, sind zum höchsten Punkt. Und da war ein Schild. Ein Schild mit Städtenamen und Richtungen. Und dann habe ich gefragt, was ist das denn? Und dann sagt er, ja, das haben wir mal aufgestellt, damit wir wissen, wo so die anderen Städte auf der Welt sind. Paris, 15.000 Kilometer. New York, 9.800 Kilometer. Und dann haben wir wirklich gemerkt, wir sind wirklich mitten im Nirgendwo. Und dann habe ich mich mit ihm hingesetzt und habe so ein bisschen gequatscht, so von wegen so, hey, wie stellst du dir eigentlich die Außenwelt vor, so wo wir herkommen? Und vorher, das ist noch wichtig, wir sind mit dem Quad hochgefahren. Mhm. Also die bewegen sich da eigentlich immer mit Quads fort, weil diese Insel oder dieser Vulkan ist so steil, dass du eigentlich nur mit Quads vorankommst. Und auf dem Quad stellt er mir die Frage, hey, ist es das erste Mal, dass ihr im Ausland seid? Oder... Und ich so, nee, wir haben jetzt schon, also wir waren schon ein bisschen unterwegs, haben ein paar Länder gesehen. Und ich so, was? Wirklich? Ich war noch nirgendwo.
Oh, wie krass, ey.
Und das hat mir irgendwie leid getan. Und auf der anderen Seite hat's, also ich habe damit, also klar, es ist irgendwie logisch, aber ich habe damit nicht gerechnet, dass er mir jetzt sagt, so, nee, ich habe das noch gar nicht gesehen. Und dann sind wir an diesen Schildern, sehen Paris, London, New York, also diese ganzen großen Metropolen. Und daraufhin habe ich ihn eben gefragt, wie stellst du dir die Außenwelt vor? Und dann sagt er so, oh, überlegt lange und sagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ihr habt Supermärkte. Ihr könnt einfach in Läden gehen und euch was kaufen. Und war total enthusiastisch und sagt so, hey, ihr könnt da hingehen und ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Und du lernst doch jeden Tag neue Menschen kennen und ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Und da denke ich mir so, ey, du bist 18 Jahre alt und lebst auf dieser Insel mit immer den gleichen Leuten und sagst mir in dem Moment, ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Und das war ein ganz schwieriger Moment, weil er mir total leid getan hat. Und dann sagt er mir, ja, deswegen habe ich mich entschieden, ich werde die Insel verlassen, sagt mir der 18-Jährige. Weil auch ein großes Thema, die Liebe. Er findet keine Partnerin. Er sagt auch, er ist jetzt 18 Jahre alt, er hat überhaupt keine Erfahrungen mit Frauen. Er weiß überhaupt nicht, was er da machen soll. Und
wie viele gibt es denn überhaupt in seinem Alter?
4 oder 5. 3 davon sind, glaube ich, schon verheiratet.
Naja. Oh Gott.
Ja. Und das ist...
Aber der kommt ja auch vollkommen unvorbereitet.
Ja, total.
Alles, was auf ihn wartet.
Total.
Voll krass.
Aber dann hat er die Entscheidung, und dann sagt er mir in dem Moment, ich habe mich entschieden, ich werd Pitcairn verlassen, ich gehe nach Neuseeland. Und zwar mit eurem Containerschiff.
Oh.
Und er sagt, was? So wie, du gehst jetzt nach Neuseeland? So, ja, er hat sich entschieden, er nimmt jetzt diese Möglichkeit an, er steigt jetzt auf das Containerschiff und dann fährt er weiter und verlässt die Insel.
Ohne irgendwas?
Ja, er geht einfach, er will da ein neues Leben starten.
Okay. Und dann?
Und dann, ja, waren wir erstmal sprachlos. Vor allem auch, dass er kurz vor seiner Abreise sagte, sie, also ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du jetzt nach 18 Jahren... deine Heimat verlässt, ist das Erste, was du machst, oder das Letzte, was du machst, nicht mit irgendwelchen deutschen Fernsehleuten zu reden,
nee,
sondern vielleicht noch ein bisschen mit der Familie zu verbringen, ja, oder so. Aber der war total straight und hat gesagt, so, er verlässt die Insel und er beginnt ein neues Leben. Und das waren, als dann dieses Schiff weggefahren ist, wir sind dann mit ihm zusammen auch an den Hafen wieder gefahren, als dieses kleine Longboat ist dann quasi wieder zurückgefahren mit Ryan.
Ja.
Der dann seine Koffer mitgenommen hat. Und dann war ein großer, ja, war ein total emotionaler Moment. Die Gemeinde hat ihr jüngstes Mitglied verloren und er hat die Insel verlassen.
Jetzt checke ich erst, Tim. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der wäre 14 Tage später mit dem Schiff gefahren. Aber der ist an dem Tag, ihr kommt an und der Typ sagt, ich nehme euer Schiff und jetzt gehe ich los und gebe euch vorher hier noch ein kurzes Wrap-up über mein Leben und jetzt tschüss.
Ja.
Ach, wie krass.
Ja, Wahnsinn, oder? Also... Das war, und wir standen auch an dem Hafen und dann ist er da gefahren und alle waren total emotional, dass er weg ist. Und wir haben uns natürlich ein bisschen zurückgehalten auch in dem Moment. Wir waren ja auch noch ganz frisch da. Und ja, ein schwieriger Moment auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, als wir dann dieses Schiff gesehen haben, wie es weggefahren ist, haben wir dann weniger an Ryan gedacht, sondern auch ein bisschen an uns. Da haben wir gesagt, Moment, der einzige Weg, wie wir zurückkommen,
ist gerade weggefahren.
Wir haben keinen anderen Weg.
Ja.
Also wir sind jetzt auch auf dieser Insel gefangen.
Und wenn es nicht zurückkommt, kommt es nicht zurück.
Ja.
Ja. Was mich zur nächsten Frage bringt, Handyempfang, Kommunikation mit der Außenwelt?
Nein, also gibt es nicht. Handyempfang gibt es nicht. Es gibt, wie gesagt, es gibt ein Internet, aber dieses Internet für mich persönlich, ich habe eigentlich kaum kommuniziert mit irgendwem von zu Hause über Internet. Weil selbst irgendeine WhatsApp-Nachricht, wenn ich mich mal mit dem Regierungs-WLAN verbinden konnte, bei mir ging noch nicht mal die WhatsApp-Nachricht weg. Das war bei anderen, dann bei denen ging es besser, bei mir ging es nicht. Ich hatte einfach, ich weiß nicht, woran es lag. Und wir hatten aber, wir haben uns natürlich darauf vorbereitet, auf diesen Trip. Und weil wir ja das auch beruflich machen, müssen wir ja auch irgendwie abgesichert sein.
Ja.
Hatten also ein Satellitentelefon dabei. Und mit diesem Satellitentelefon haben wir quasi mit ProSieben, mit der Konzernsicherheit ausgemacht, wir melden uns jeden Tag einmal, um zu sagen, hey, wir leben noch und uns geht's gut. Das Satellitentelefon können wir, weil es auch extrem teuer ist, nur ein paar Sekunden am Tag nutzen. Einfach nur, um zu sagen, hey, alles ist gut. Nur das mit dem Empfang ist auch so eine Sache, weil der Satellit muss ja erstmal so stehen. Und dann sind wir da manchmal rumgegangen und haben mit diesem Satellitentelefon irgendwie gesucht, wo wir diesen Satelliten finden, um dann mal eben diese Nachricht wegzuschicken oder den Anruf zu machen. Und das war so ein bisschen die Kommunikation mit der Außenwelt. Also man hat dann schon gemerkt, okay, wir leben noch, weil wenn wir uns nicht gemeldet hätten, und das ist auch vielleicht ganz interessant, weil wir haben natürlich auch Evakuierungspläne gemacht. Was ist, wenn wir uns nicht melden? Du kriegst ja nichts mit. Heißt, dann wäre ein Evakuierungsplan gestartet und der Worst Case wäre gewesen, dass ein Evakuierungsteam quasi losgeschickt wird von Mangareva nach Pitcairn, um mit zu gucken, was los ist.
Mit dem nächsten Containerschiff.
Mit irgendwas.
Whatever.
Irgendein Schiff, ja. Ist zum Glück nicht passiert.
Ja, okay, weil ihr hattet eigentlich eine ganz gute Zeit da, oder?
Wir hatten eine super schöne Zeit. Also wirklich, es war... Es war toll. Wir haben extrem viel gemacht. Wir haben also nach diesem Telefon. Ich erinnere mich an ein Telefonat mit Nick, den wir quasi auch angerufen haben. Nick ist der sich auch ein bisschen um die Produktion kümmert und auch da dieses Sicherheitsbriefing mitgestaltet hat. Wir haben ihn angerufen und gesagt: Hey, Nick, wir leben noch, alles gut. Und dann ist der Empfang mal wieder abgebrochen und so ja okay, ja, er weiß ja, dass wir leben. Die wichtigste Regel, die uns ProSieben mitgegeben hat und die uns auch unsere Ärzte mitgegeben haben, war, bitte macht nichts Gefährliches. Das nächste Krankenhaus ist 3 Tage weg.
Ja.
Bitte, es darf euch einfach nichts passieren. Und wir wollten uns auch wirklich dran halten.
Mal schauen, wie es weitergeht.
Und dann Brenda, unsere Gastmutter, die 70-jährige Inselchefin, wollte uns einen ganz besonderen Ort zeigen. Und hat uns gesagt, ja, wir klettern jetzt die Klippe runter. Und dann frage ich sie vorher, ist es gefährlich? Und so, ja, nee, wenn du dir Zeit lässt und vorsichtig machst, dann ist es gar nicht so schlimm. Und so, wie lange brauchen wir denn? 5 Minuten. Und Sophie, wenn dir eine 70-jährige Frau sagt, du brauchst 5 Minuten runter, dann gehst du nicht davon aus, dass es gefährlich ist.
Stimmt,
oder?
Ja.
Und dann haben wir angefangen, diese Klippe runterzuklettern. Am Anfang war es noch so ganz easy, dann so ein bisschen durch so ein paar Wälder durch. Wir haben gesagt, okay, sind wir gleich da. Und dann haben wir die Klippe, wo wir runterklettern mussten, gesehen. Und es ging so steil runter. Und wir haben wirklich gedacht, so, was machen wir hier? Und da war ein Moment, auch so zwischenmenschlich, zwischen Daniel, Tim und mir, wo wir uns wirklich ein bisschen in die Haare bekommen haben. Weil am Ende, ich bin ja auch für den Inhalt dieses Films verantwortlich. Und ich bringe meine Kollegen in diese Situation. Heißt, ich habe auch die Verantwortung, dass alles sicher ist. Das Problem, oder normalerweise funktioniert sowas super. Weil du sagen kannst, ich kann genau recherchieren, was passiert. Wir können genau die Sicherheitsprobleme ansprechen. In dem Fall ging es ja nicht.
Ja.
Weil es gibt da einfach auch kein Bildmaterial von. Und ja, da sind wir uns ein bisschen in die Haare gekommen. Ich glaube, da können wir auch mal kurz reinhören.
Weil da würden wir das wirklich machen. Das ist echt scheiße.
Das ist scheiße, ja.
Für sowas bin ich echt nicht, nee. Sorry, aber ihr spinnt doch. Ihr habt sie doch nicht alle. Das ist ohne Kamera, ist das lebensgefährlich und mit Kamera ist es tödlich. Wir versuchen sein Stück und wenn es nicht geht, geht's nicht.
Ja, aber dann sag das bitte auch.
Ja, ja. Weil das ist wirklich, das ist lebensgefährlich. Das ist lebensgefährlich. Das nehme ich dir jetzt persönlich übel. Wirklich. Das nehme ich dir persönlich übel.
Man muss dazu sagen, Daniel und ich kennen uns schon sehr lange. Wir mögen uns sehr, sehr gerne. Von dem her ist das überhaupt kein Problem. Aber es war in dem Moment, war es schon so, dass es lebensgefährlich war. Und das stimmt auch. Und auch im Nachhinein, wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, wie es diese Klippe runtergeht, würde ich das heute nie wieder machen. Also das war, wenn da hätte, wir hätten einen falschen Schritt machen müssen und wir wären diese 100 Meter hohe Klippe runtergestürzt. Und ich verstehe Daniel.
Ja, also absolut, kann ich auch verstehen. Also ich kenne Daniel ja auch schon ein bisschen, deswegen kann ich mir ungefähr vorstellen, wie ihr da aufeinander geknallt seid. Aber ja klar, also vor allen Dingen, was machst du denn dann? Also selbst wenn du nicht dich lebensgefährlich verletzt, nur wenn du dich verletzt, was machst du denn dann auf dieser Insel? Wie geht's, was passiert denn dann?
Ja, es gibt einen Inselarzt, Kevin.
Du guckst jetzt so, nein, als wäre Kevin nicht die Person deines Vertrauens.
Also ich, doch, Kevin ist ein super lieber Typ. Und glaube ich auch ein sehr kompetenter Arzt, der auch an vielen entlegenen Orten der Welt schon ein Arzt war. Aber er ist halt einfach komplett limitiert mit dem, was er machen kann. Er kann nicht operieren. Er kann eigentlich nur überbrücken, bis halt das Containerschiff kommt und uns wieder abholt. Egal wo es ist, es dauert mindestens 3 Tage. Und selbst in Mangareva gibt es kein richtiges Krankenhaus. Selbst in Tahiti würdest du nicht richtig behandelt werden können. Das heißt, du müsstest nach Neuseeland geflogen werden. Da bist du eine Woche gefühlt unterwegs. Krass. Und wenn da was Akutes ist, es ist auch, muss man auch sagen, die Menschen, wenn was passiert, es sterben schon auch viele Menschen.
Einfach, weil sie nicht medizinisch ordentlich versorgt werden können.
Ja, aber das wissen die Leute auch.
Ja.
Und wir sind auf jeden Fall diese Klippe dann runtergeklettert.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ihr seid runter?
Wir haben es gemacht. Wir haben erst, hatten wir die... Als wir da runtergeguckt haben, an diesem Moment, habe ich schon gesagt zu Brenda, das heißt, ich glaube, wir machen es nicht. Wir machen es nicht. Und dann hat Daniel ja gesagt, okay, wir probieren es. Weil Brenda hat ihm dann so gezeigt, hier, es wird da lang gehen und da lang und so. Und dann haben wir es probiert. Man muss sich ja auch vorstellen, wir sind ja ohne Kamera. Daniel hat immer so eine riesen Kamera dabei. Das ist ja auch was. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, da runter zu klettern. Sind alle heil unten angekommen. Und dann sagt Brenda so, hey, Jungs, was stellt ihr euch so an? Ich brauche nochmal 5 Minuten, mit euch brauche ich 3 Stunden. Und das sagt ihr die 70-jährige Frau, die da wie so ein Äffchen da runterklettert, weil sie sagt, hey, das war früher, als wir jung waren, war das unser Spielplatz. Hier sind wir früher einfach hingegangen. Und ja, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, also Brenda, dankeschön. Vielen Dank.
Hat sich denn der Abstieg gelohnt? Also war das ein besonderer Ort?
Das war in zweierlei Hinsicht ein sehr besonderer Ort. Das ist so ein bisschen, dieser Ort ist heilig in Anführungszeichen für die Einheimischen, weil dort unten, das ist der einzige Strand der Insel, sonst dieser Vulkan ist sehr felsig, muss er ja auch sein, damit er mitten im Meer überhaupt bestehen kann. Und es gibt einen Strand und der ist eben, da kommst du nur hin, wenn du diese Klippe runterkletterst. Und unten sind Petroglyphen von einer untergegangenen Kultur, also von Urpolynesiern, die vor 2500 Jahren circa auf Pitcairn waren und dort angekommen sind und eine Nachricht hinterlassen haben an der Wand und eine Wandmalerei hinterlassen haben. Und niemand weiß, was sie uns mit diesen Zeichen sagen wollten.
Ach, wie krass.
Und die sind da quasi, sie mussten ja da ankommen, weil es der einzige Zugang zur Insel ist.
Mhm.
Und dann haben sie dort gefischt, sie haben dort Werkzeuge gemacht und eben diese Inschrift, wo niemand weiß, was sie bedeutet. Und deswegen ist das für die Einheimischen ein total wichtiger Ort und eine Verbindung in die Vergangenheit. Und als wir unten waren, haben wir dann aber leider gemerkt, dieser Ort, dieser wichtige Ort, ist nicht nur die Verbindung in die Vergangenheit, sondern leider auch in die Gegenwart. Können wir gerne mal reinhören.
Wir sind 5400 Kilometer vom nächsten Festland weg. Und der komplette Strand ist voller Plastik, überall. Plastikflaschen, Schuhe.
Ja.
To be honest, that's really sad.
Ja. These are not ours. None of this belongs, you know, this is all being washed in. It is annoying to see, but how are we going to stop it? You'll probably never be able to stop it unless people stop throwing rubbish in the ocean.
So this is also your connection to the outside world?
Yes.
Our trash,
yeah.
Our plastic.
Yeah.
Wow.
Yeah. That's unfortunate. Yeah.
Das ist wirklich super traurig.
Ja.
Ganz krass.
Das war ein total augenöffnender Moment für uns, wo wir uns gedacht haben, was machen wir? Mhm. Wir sind am entlegensten Ort der Welt. Wir sind 5400 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Und ich finde da Flipflops, Plastikflaschen, Gummistiefel, wo ich mir gedacht habe, hey. Und Brenda, die wir jetzt im O-Ton ja auch gehört haben, sagt ja auch, das gehört uns nicht. Das ist alles, das wird hier immer wieder angeschwemmt. Und wir wissen eigentlich überhaupt nicht, was wir damit machen sollen. Also sie wissen nicht, wie sie es stoppen können. Weil man kann es nur stoppen, wenn wir aufhören, unseren Müll einfach in den Ozean zu schmeißen. Und Brenda kommt mittlerweile, und das ist der Grund, warum sie runtergekommen ist, jede Woche dorthin, um aufzuräumen. Aber mittlerweile kommt sie nicht mehr hinterher.
Weil es immer mehr wird?
Und sie kommt jedes Mal runter und findet jedes Mal diesen wichtigen Ort für die Gemeinschaft vor, der voller Plastikmüll ist. Und das war, damit haben wir nicht gerechnet, dass es so krass ist. Ja, das war schwierig, weil im Prinzip fühlst du dich ja so ein bisschen, selbst wenn du jetzt nicht selbst Müll in den Ozean schmeißt, niemand, der das jetzt hört, schmeißt selber Müll in den Ozean, glaube ich.
Ja, ja.
Aber du fühlst dich trotzdem dafür verantwortlich.
Ja, sind wir ja auch alle. Also wir konsumieren das Zeug, wir kaufen es, wir verwenden es vielleicht nicht zu Ende.
Ja, und das war total augenöffnend, vor allem in dieser Verbindung. Weißt du, in der Verbindung mit diesem Ort, wo sie sagen, hey, da sind unsere Urvorfahren angekommen vor mehreren tausend Jahren und dann kommt die Frau dahin und es ist alles voller Plastikmüll. Dieser Ort wird da total entwertet und wir haben uns tatsächlich, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, haben versucht auch aufzuräumen. Aber wie ich gesagt habe, du kommst nicht hinterher und selbst du gehst hoch und in dem Moment wird die nächste Plastikflasche angeschwemmt. Und das ist so, es ist ein bisschen, also es ist schwierig zu verstehen, aber für mich war es gleichzeitig ein total augenöffnender Moment und ein Moment, wo wir gesagt haben, hey, man muss da was ändern und wir müssen da viel mehr Awareness für schaffen. Und deswegen bin ich froh, dass wir diesen Moment auch so darstellen können.
Ja, absolut.
Und an dem Abend, ehrlicherweise, nachdem was da alles passiert ist, diese Klippe, die wir runtergegangen sind, Plastik, wir haben gesagt, wir brauchen eine Pause, wir machen jetzt Feierabend. Dann hat Brenda gesagt, hey, okay, ich kann euch da was empfehlen. Ich empfehle euch die beste Bar Pitcairns.
Entschuldigung.
Die beste und einzige Bar Pitcairns. Paul's Bar. Und Paul's Bar, das ist die verrückteste Geschichte, was uns da passiert ist auf dieser Insel. Wir sind da hingegangen und man hört schon von Weitem, hört man aber...
Okay, diese Dinge kommen auch an am entlegensten Ort der Welt.
Und wir kommen an und es ist ja keine Bar, wie wir sie uns vorstellen, dass das irgendwie ein eigenes Haus ist, sondern Paul, der Besitzer, der hat sich halt eine Bar in sein Wohnzimmer gebaut. Und wir sind angekommen und gehen an die Tür und da steht so eine ältere Frau und wir sagen, hey, wir suchen Pauls Bar. Das war Pauls Mutter. Ich bringe euch hin. Bringt uns hin, aber wird immer lauter. Und sie bringt uns rein, so, ja, Paul, guck mal, die Fremden sind hier. Und, hi. Wir kommen rein und Paul Warren ist ein Pirat. Er ist wirklich ein Pirat. Und er wird Pirate Paul genannt und er sieht auch aus wie ein Pirat. Ein großer, kräftiger Mann, der immer so im Tanktop rumläuft, voll tätowiert, überall Piercings, Vollbart. So wie du dir einen Piraten jetzt vorstellst, so sieht Pirate Paul aus.
Okay.
Und der hat eine Bar.
In seinem Wohnzimmer.
In seinem Wohnzimmer. Und die und wir kommen rein und bevor wir irgendwie was so, hallo, können wir drehen, ne, bla bla, was wollt ihr trinken? Erste Frage, okay?
Ist eine Bar.
Ist eine Bar, so hatte ich auch nichts dagegen. Und dann frage ich ihn so, hey, was ist denn das Besondere eigentlich an deiner Bar? Und es ist natürlich die entlegenste Bar der Welt, aber das kannst du bei allem machen. Also du kannst immer sagen, es ist der entlegenste Pool der Welt, es ist die entlegenste Poststation der Welt. Ja?
Haben viele Superlativen.
Ja, deswegen ist es auch die entlegenste Bar der Welt. Er sagte, aber hier ist der einzige Ort der Welt, wo du dein Getränk aus einem Walzahn bekommst. Also, okay. So, ja, das ist von einem gestrandeten, verendeten Pottwal gewesen und davon hat er die Zähne genommen und hat diese Zähne in Trinkgläser gemacht und daraus hast du dann dein Getränk bekommen. Total weird.
Super abgefahren.
Aber das war nicht die weirdeste Geschichte. Bei weitem nicht. Wirklich. Weil wir sind, dann saßen wir da und dann frage ich ihn irgendwann so, hey Paul, nachdem wir 2, 3 Walzähne getrunken hatten, was können wir denn hier noch machen?
Eine Zwischenfrage, ja. Wie viel passt in einen Walzahn?
Zu viel.
Okay, alles klar.
Zu viel. Nein, das sind eigentlich so 3 Shotgläser von der Menge.
Okay.
Ja. Und dann habe ich gefragt, du, was können wir hier eigentlich noch machen, außer Walzähne trinken? Machst du irgendwie Musik oder so? Er sagte, da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Er hat mal Ukulele gespielt und dann hat er sich mit einer Machete den Daumen abgehauen.
Ist ein Pirat, klar.
Ja, eigentlich hätte nur noch das Holzbein gefehlt, ja, dann wäre es der perfekte Pirat gewesen. Dann zeigt er einmal seinen Daumen und einmal seinen nicht mehr vorhandenen Daumen. Und dann sagen wir so ihm so, boah, hey, sorry, dass du ihn verloren hast. So, hey. Dann sagt er, ich habe ihn nicht verloren.
Nein.
Ich weiß genau, wo er ist. Dreht sich um.
Nein.
Greift in ein Regal.
Nein.
Und holt eine kleine durchsichtige Dose raus, wo dieser Daumen drin schwimmt. Und setzt ihn sich die ganze Zeit auf und ab.
Nein.
Und da saß ich dachte, ich bin dermaßen betrunken, dass ich irgendwo liege und das träume oder so. Aber das war so ein Moment.
In was? Also der liegt
so ein Daumen. Alkohol.
In Alkohol?
Ja, um ihn zu konservieren. Hat er sich aufgehoben, hat er sich in den Schrank gestellt. Und dann setzt er ihn sich auf und ab und also in dieser Dose.
Und diesen Daumen hatte jetzt der Inselarzt so gut verarztet, also den
Stumpf? Ja, nee, dafür musste er quasi, also der Inselarzt konnte ihn quasi erstmal ja, fürs Erste versorgen. Dann musste er evakuiert werden, damit das richtig...
Also das war genau so ein Notfall.
Genau. Und oh, das war ein Moment, wo ich gedacht habe, also Pirat, wie gesagt, hat nur noch das Holzbein gefehlt. Habe ich mir in dem Moment gedacht und dann zieht er aus seiner Hosentasche etwas raus und sagt, ich habe mir einen neuen gebaut und hat einen Holzdaumen, den er sich auf diesen Stumpf einfach draufsetzt, dass er jetzt einen Daumen hat. Also er lebt jetzt mit Holzdaumen. Statt dem Holzbein hat Pirate Paul einen Holzdaumen. Und dann sage ich so, hey, Paul, kannst du jetzt wieder Ukulele spielen, um den Kreis zu schließen? Und sagte, ja, natürlich, klar, ich spiele dir mal ein Konzert vor und das haben wir, glaube ich, auch hier.
That was amazing.
No. Liar.
Es war so schlecht.
Das ist ja ein Virtuose an der Ukulele.
Vor allem, wenn man die Bilder auch noch dazu sieht, das ist so dieser Mann, dieser Pirat, der versucht, Ukulele zu spielen und es war so, du hast es hier gehört, es war so schlecht. Aber er wusste es auch. Also am Ende habe ich mir gesagt, boah, das war richtig gut.
Yeah.
Und er so, nein, du Lügner. Also, ja, aber zumindest hat er jetzt den Holzdaumen und kann auch Ukulele spielen. Aber das ist so Pirate Paul.
Denn ihr hattet einen sensationellen Abend in der Bar.
Wir haben einen sensationellen Abend in der Bar gehabt, haben uns entschieden, am nächsten Tag frei zu machen und aus diversen Gründen. Und
weil
haben,
ihr total verkatert auf der entlegensten Insel der Welt wart.
Niemals. Niemals. Nein, wir haben dann die Zeit genutzt, haben gesagt, hey, wir schreiben ein paar Postkarten an unsere Familien, Freunde und so. Und es gibt ein Postoffice.
Ja.
Da, was ich auch krass fand. Und dann gehen wir in dieses Postoffice rein und auf einmal kommen von Weitem Surprise! Und wer ist der Postmaster? Der Pirate Paul. Pirate Paul hat mehrere Jobs, ist nicht nur Barkeeper, sondern auch der offizielle
Postbote.
Und der
ist ja übrigens am nächsten Tag brav zur Arbeit gegangen, Tim.
Am Nachmittag. Und und da haben wir dann unsere Postkarten abgegeben, haben erfahren, dass es so 6 bis 7 Monate dauert, bis sie zu Hause ankommen. Also die sind auch lange noch nicht da. Genau. Und wo ich gerade Postamt sage, dieses Zentrum von Pitcairn, also es gibt ja eine kleine Siedlung, Adamstown, da stehen die ganzen Hütten von den Einheimischen.
Mhm.
Und das Zentrum ist quasi das Postamt und eine Art Lager. Und dieses Lager, da werden eben die Güter gelagert, die wir mit diesem Containerschiff auch immer anbringen. Heißt, immer für 3 Monate werden da die Güter quasi deponiert. Und das ist so der Haupttreffpunkt der Insel. Der hat 3-mal die Woche für 2 Stunden geöffnet und da kann man dann sich da was holen. Mhm. Und genau, das ist das Lager und das Postamt ist direkt daneben.
Mhm.
Genau. Und ja, aber das ist auch nicht das einzige Weirde. Das andere ist, es gehört zwar zu Großbritannien, aber wenn du zum Beispiel mit diesen Quads fahren möchtest, dann brauchst du einen eigenen Führerschein. Mein deutscher Führerschein hatte nicht gegolten. Ich musste einen Pitcairn-Führerschein machen. Und den haben wir bei Brander gemacht natürlich, weil Brander hat auch mehrere Jobs und ist nicht nur inoffizielle Inselchefin, sondern auch die, die Fahrlehrerin. Und dann haben wir da einen Test gemacht bei ihr im Wohnzimmer, alles so voller so kleiner selbstgeschnitzter Delfine, alles so in rosa gehalten und du sitzt da auf ihrer Couch
und
machst einen Quad-Führerschein und auch einen praktischen Test, den haben wir dann alle bestanden. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass der Pitcairn-Führerschein von keinem anderen Land der Welt anerkannt wird, aber wir waren zumindest auf der Insel waren wir deutlich...
Seid ihr gestiegen in eurem Ansehen, oder? Mit dem Führerschein?
Ja. Wir waren auf jeden Fall mobiler, sagen wir es so.
Okay,
und wir konnten an Orte fahren, die wir sonst nie gesehen hätten. Und da gibt es ein paar. Paul's Pool hat nichts mit Pirate Paul zu tun. Also da hat er nicht seinen Daumen verloren oder so.
Okay.
Sondern das ist ein Naturphänomen. Und das ist ein natürlich geformtes Vulkanbecken mitten im Meer, wo das Wasser Badewannentemperatur hat durch verschiedene Strömungen. Und das nutzen die als Schwimmbad. Und da konnten wir dann schwimmen gehen. Und das war ein total schöner Moment, weil wir da auch mal Pause machen konnten. Und das war so ein natürlicher Pool einfach. Und das war total, total schön. Und da gibt's ganz viele so Elemente auf Pitcairn, weil dadurch, dass es so entlegen ist, ist die Natur da total unberührt. Mhm. Das merkt man auch am Regenwald. 90% der Insel besteht aus Regenwald, unberührte Natur. Und wir haben jemanden getroffen, Carol heißt sie, Carol Warren, auch eine Verwandte von Paul Warren, aber das ist da, ja, wie gesagt, der Kreis ist klein.
Mhm.
Und die erforscht im Urwald endemische Arten, weil in diesem Urwald gibt es tatsächlich Arten, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt oder die eben schon ausgestorben sind. Und sie geht durch diesen Urwald und sucht neue Pflanzen. Und dann sind wir mit ihr durchgegangen, hat sie gesagt, ja, ich habe letztens jetzt erst was gefunden. Ich zeige euch das mal, das hat noch nie irgendjemand gesehen. Und so, was hat sie mir gesagt? Smack on the hand, if wir irgendwie wem erzählen auf der Insel, dass sie es ihm uns gezeigt hat. Und das war dann eine Pflanze, so eine Art Farn. Und da hat sie gesagt, ja, das gibt's nur hier, Reiß dir mal ein Stück ab. Das ist eine endemische Pflanze, gibt's nur hier und wie soll man das abreißen?
Mhm.
Aber wenn sie das sagt, haben wir es abgerissen und so, ja, jetzt krümel es mal so ein bisschen in deiner Hand und riech dran. Und wir haben dran gerochen und das war, sowas habe ich noch nie gerochen. Das ist ein ganz neuer Duft gewesen. Das ist so ein Mix aus Walnuss, Erde, irgendwie was Fruchtiges. Also es war ein ganz neuer Geruch und dann sagt Daniel so von der Kamera hin, boah, das wäre ein super Parfüm, oder? Und dann Carol hat nur Parfüm verstanden und so, nein, auf gar keinen Fall, wir dürfen das auch niemandem sagen, weil das sind unsere endemischen Pflanzen und so. Und das war ein cooler Moment, so eine Pflanze, die es noch nirgendwo gibt, einfach zu finden.
Mhm.
Und sie hat sich auf dieser Insel in dem Urwald so ein kleines Forschungslabor aufgebaut, wo sie diese ganzen endemischen Pflanzen, zum Beispiel auch die Pitcairn-Rose, wunderschöne Pflanze, aufbewahren und einfach für die Nachwelt festhalten. Und dann frage ich sie auch so, hey, du bist ja total excited dafür, oder? Und dann sagt sie, ja, bin ich. Aber sie macht sich schon Sorgen. Da sagt sie, erinnerst du dich noch, als der Junge Ryan die Insel verlassen hat? Da hat jemand gesagt, das könnte der Anfang vom Ende von Pitcairn sein, weil immer weniger junge Leute nachkommen. Und das ist ein Riesenproblem auch auf der Insel. Also die Menschen dort sind total alt.
Mhm.
Und die Jungen verlassen die Insel, weil sie eben die Welt erleben wollen, ja. Partner finden wollen, was ja auch total verständlich ist. Und wir hatten dann, und dass Ryan diese Insel verlassen hat, dass der wirklich nach Neuseeland ist, das hat einen tiefen Riss eigentlich auch in diese Gesellschaft gebracht. Und es war total schade.
Mhm.
Und wir haben dann ein Interview geführt noch mit dem offiziellen Vertreter von Großbritannien, Simon Young, das ist so ungefähr der Bürgermeister, und der ist dafür verantwortlich, dass Pitcairn überlebt in Zukunft. Und bei dem waren wir im Büro und er sagte, ich habe eine Tafel hinter mir. Da stehen alle Leute drauf, die zu der Community gehören. 29 nur noch, nachdem Ryan gegangen ist. Mhm. Drei Namen standen auch drauf. Tim, Daniel.
Oh.
Er sagt, obwohl ihr erst seit ein paar Tagen hier seid, ich sehe euch schon als Teil dieser Community an und es ist so toll, dass ihr hier seid.
So, okay.
Aber wir können nicht hier bleiben.
Kommt das Containerschiff wieder? und dann war es so, dass wir, nachdem Ryan ja gegangen ist, der Jüngste, mussten sie auch die einzige Schule geschlossen. Es gibt eine Schule auf Pitcairn, es gibt keine jungen Leute mehr, der Jüngste ist gegangen, sie mussten diese Schule schließen. Und dann sind wir mit dem Simon da reingegangen und er sagt so, hey Tim, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier bin, seitdem die geschlossen ist. Ich habe gedacht, die ganzen Bilder von den Kindern sind noch da, aber sind alle weg, die haben die alle schon weggeräumt. Und da ist er total emotional geworden. Und dann haben wir ihm was verraten, was wir bis da noch niemandem verraten haben, was ich dir auch noch nicht verraten habe. Weil das Interview mit Ryan ging noch ein bisschen weiter.
Ach.
Wir haben nämlich danach, nachdem er uns gesagt hat, dass er nach Neuseeland geht, habe ich ihm die Frage gestellt, wirst du denn wieder zurückkommen? Und dann hat er erst gesagt, boah, ich muss über die Frage nachdenken. Mhm. Damit sind wir quasi aus dem Interview rausgegangen. Und das wussten auch alle. Mhm. Und als wir dann in dieser Schule standen, habe ich dem Simon gesagt, er hat mir noch geantwortet und hat gesagt, ich werde auf jeden Fall zurückkommen. Ich muss zurückkommen. Ich gehe jetzt nach Neuseeland. Ich schaue, dass ich irgendeine Freundin, eine Frau finde, jemand, der mit mir hier zurückkommen möchte. Und dann komme ich hundertprozentig zurück und ich baue diese Insel wieder mit auf.
Ich habe voll Gänsehaut.
Und ich komme zurück und diese Insel wird überleben. Und dann schaut Simon mich an in dieser Schule und sagt, das heißt, er will zurückkommen? Und das ist, also er war total geflasht und so wirklich, er kommt wirklich zurück. Und das war ein toller Moment.
Das ist so Wahnsinn, das kann man sich, finde ich, überhaupt nicht vorstellen, dass du jetzt erzählst, dass da so ein Haufen, also es ist ja mehr als ein Haufen, ist es ja nicht, von Menschen, die wirklich an einer Seele jetzt so hängen, ja, ne? dass ihnen Hoffnung gibt, dass sie als Community halt überleben.
Ja, und das war, und dann hat er total Mut gefasst, weil davor, als er in dieser Schule stand, und gesagt hat, so, ja, die Kinderbilder sind weg und Ding. Und ja, Carol auch, die auch gesagt hat, erinnerst du dich, als der Junge gefahren ist? Und ja, sie hat irgendwie ein bisschen jetzt die Hoffnung verloren. Und dann steht da drin und sagt so, die Leute haben vor 80 Jahren schon gesagt, dass Pitcairn untergehen wird. Und es ist nie gestimmt. Wir werden immer überleben und wir werden wirklich, Pitcairn wird es immer geben. Und das war im Prinzip, das war unser letzter Tag auf der Insel. Am nächsten Tag ist das Containerschiff wieder gekommen, hat uns abgeholt. Und da war der letzte schöne Moment der Reise. Wir sind unten mit unserem ganzen Equipment und alle unsere Protagonisten, mit denen wir gedreht haben, alle, die wir kennengelernt haben, sind ans Ufer gekommen, um uns zu verabschieden. Und ich erinnere mich, als wir mit diesem Longboat weggefahren sind, mit diesem kleinen Boot zum Containerschiff, und Pirate Paul läuft nach ganz vorne von diesem Pier, um uns hinterher zu winken.
Mit seinen vier Fingern.
Entschuldigung, mit seinen vier Fingern und dem Holzdaumen. Und das ist das Bild, was ich von Pitcairn mitnehme und diese Reise einfach so zusammenfasse. Ich hoffe unglaublich, dass diese Insel in Zukunft auch überleben wird und dass viele junge Menschen wieder zurückkommen, vielleicht auch viele neue Leute hinkommen, die sagen, hey, ich möchte die Insel besser kennenlernen und ich könnte mir vorstellen, da zu leben. Es ist ein von der Natur her ist es ein absolutes Paradies. Es ist natürlich ein hartes Leben, aber für uns war es das größte Abenteuer, was wir je erlebt haben. Und es war eine unfassbar tolle Reise und ich bin so froh, dass wir so viele Menschen kennengelernt haben, die uns dabei unterstützt haben und die, ja, diese Reise so einzigartig gemacht haben.
Hammergeschichte. Wirklich. Jetzt kannst du eigentlich nur noch auf die ISS. Weil du hast ja jetzt quasi, also du hast ja jetzt diese Reise der entlegensten Orte recht schnell zum Superlativ gebracht.
Stell dir vor, wir haben die ISS gesehen. Wir sitzen auf unserer Terrasse und am Abend und haben noch was getrunken und haben so ein bisschen geredet und auf einmal fliegt die ISS vorbei und Daniel sagt so, ah, guck mal, unser nächster Nachbar. Ja. Also auch, also,
oh, ja. Wie herrlich.
Großartig.
Das ist doch ein total schönes Schlusswort. Wir haben die ISS gesehen. Tim, das war so schön, dass du da warst. Hast du noch eine Quizfrage?
Ja, selbstverständlich. Schau mal, ich habe sogar...
Hoffe, ich weiß die Antwort. Ja. Weißt du, dass ich Quiz eigentlich hasse, aber gut, los.
Das ist so eine, ja, okay, ich stelle es einfach mal.
Okay.
Womit waren die Pitkörner weltweit die ersten? War es A, der erste Ort, an dem ein Weltraumteleskop installiert wurde? War es B, der erste Ort mit Frauenwahlrecht weltweit? Oder war es C, waren sie die ersten, die Turniere mit Schläger und Ball ausgetragen haben? Also quasi die Erfinder des heutigen Tennis.
Ich glaube A.
Weltraumteleskop.
Ja, ich weiß nicht, also bei einem, weiß ich, also eigentlich halte ich alles für unwahrscheinlich. Aber ich, also das muss doch für Forscher super spannend sein, Pitcairn. Ich glaube, es ist A.
Nein.
Nein?
Nein, es ist B. Es war tatsächlich der erste Ort weltweit, in dem es ein Frauenwahlrecht gibt.
Ja, man merkt, die Insel, wo der Typ mit den 10 Frauen und den 23 Kindern gewohnt hat.
Ja, die Frauen, wir haben ja auch über die Geschichte da gesprochen. Frauen spielen da eine extrem wichtige Rolle.
Das sieht man auch an Brenda. So, ne?
Sieht man auch an Brenda, sieht man an jeder anderen. Es gibt es gab mal, vor 20 Jahren gab es einen ganz großen, den muss man auch ansprechen, einen großen Missbrauchsskandal, wo 6 Männer insgesamt verhaftet worden sind und verurteilt worden sind und in Haft gekommen sind.
Mhm.
Ja. Und das trifft die Insel heute noch extrem. Man muss es aber ansprechen einfach. Mhm. Aber man merkt, gerade jetzt, wenn du jetzt hinkommst, über 20 Jahre nach diesem Riesenskandal, was für eine wichtige Rolle die Frauen spielen. Und das war total schön zu sehen.
Voll. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht gewusst, dass sie überhaupt wählen. Aber das, ja, cool. Das ist echt noch ein Superlativ.
Das ist, ja, habe ich aber auch nicht gedacht. Also als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, okay. Aber es war tatsächlich weltweit der erste Ort mit Frauenwahlrecht.
Hammer. Tim, vielen Dank für diese Wahnsinnsgeschichte. Man kann die auch noch mal hoffentlich bald in Filmform genießen. Du bist gerade noch mittendrin, ne, das fertigzustellen.
Ja.
Ich glaube, der 1. Oktober ist das anvisierte Datum.
Ja.
Wo man unbedingt einschalten sollte, wenn man Tim und Daniel bei ihrem Abenteuer zum Lieblingsort der Welt sehen möchte. Der Galileo Explorer am Sonntagabend.
Genau.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Und noch viel Spaß beim Fertigarbeiten.
Dankeschön.
Mit dem Film.
Danke.
Und nächste Woche haben wir gleich den nächsten Superlativ, denn mein Kollege Joshua war auf Expedition und zwar in der größten Höhle der Welt, in Vietnam. Erst vor wenigen Jahren haben Forscher dieses Naturwunder entdeckt und Joshua hat tatsächlich Wissenschaftler bei der Suche nach neuen Spezies begleitet. Auf welche ungeahnten Herausforderungen er dabei stößt, das erzählt er nächste Woche hier Eva. Also hört unbedingt rein und abonniert am besten gleich unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst. Bis bald, ciao!